Ich bin Katja Quastik. Dozentin für Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Universität Freie Universität in Amsterdam. Unser Thema für diese Session lautet das Ready-Made im digitalen Zeitalter. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Mark Lackey ist ein britischer Künstler, den ein paar von Ihnen sicherlich kennen. Ich habe einen Katalog mitgebracht, finden Sie dann draußen. Er hat eine recht umfassende Sammlung von Bildern, die er im Web findet. Er archiviert sie auf seinem Laptop. Er wurde nun gebeten, als Kurator eine Ausstellung der Hayward Gallery in London zu gestalten, und er sagte, er würde gerne die Bilder oder die Gegenstände, die er auf seinem Laptop hat, in Wirklichkeit finden und diese dann ausstellen. Und das Team des Museums bemühte sich redlich genau, diese Objekte zusammenzutragen und sie zu zeigen. Und das war das dann, was ausgestellt wurde. Es war also der Versuch, das Virtuelle tatsächlich oder real zu machen, die hier vollzogen wurde. Und das war eigentlich eine nette Sache, zumal es sich um eine Wanderausstellung handelte. Lackey selbst allerdings war enttäuscht vom Ergebnis, denn er spürte eine enorme Distanz zwischen sich und diesen Objekten, die ihn ja mal interessiert hatten. Deswegen hatte er die Bilder auf seinem Laptop gesammelt. Jetzt in dieser neuen artefaktualen Präsenz hatten sie eine Aura der Unberührbarkeit um sich, und deswegen beschloss er, die Artefakte in 3D zu scannen, bevor er sie dann zurückschickte an die Leihgeber. Und auf der Grundlage dieser bestehenden oder daraus resultierenden virtuellen Modelle produzierte er dann eigene Versionen der Artefakte, überarbeitete sie, kombinierte sie, färbte sie ein oder produzierte sie in einer Größe, die ihm gefiel. Ich erzähle das als Ausgangspunkt für 5 Fragen, die ich aufwerfen möchte im Zusammenhang mit unserer Debatte heute. Zunächst einmal die Frage nach den digitalen Readymades. Können Artefakte, die mit Hilfe digitaler Medien produziert werden, Readymades werden? Nun ist es ja so, dass digital geborene Objekte, also digitalisierte Reproduktionen, sich eigentlich als Ready-Made nicht eignen, weil sie eben Reproduktionen sind. Das ist ein Punkt, den man aufgreifen muss mit Blick auf die Frage, ob es digitale Ready-Mades überhaupt geben kann. Zweitens ist natürlich die Frage zu stellen, ob es 2D oder 3D ist, mit dem man sich befasst. Bis vor kurzem waren die digitalen Objekte in erster Linie 2D. Ist das etwas, was es unmöglich macht, ein digitales Ready-Made zu produzieren? Und gibt es die Möglichkeit eines digitalen Ready-Made nur mit 3D-Druck? Und zum Zweiten müssen wir natürlich die Frage in diesem Zusammenhang stellen, was es bedeutet, auszuwählen, wenn man digital geborene Objekte hat. Was bedeutet Selektion, was bedeutet Auswahl? Hier besteht ja kein Unterschied mehr zwischen Auswahl und Kopieren, jedenfalls ontologisch gesprochen nicht. Die Kopie ist exakt das gleiche wie das Original bzw. das Muster, und daher scheint es irrelevant zu sein, ob es bereits eine multiple Version oder multiple Versionen des Musters gibt, wie wir das zum Beispiel bei Massenprodukten haben, bei Konsumgütern, oder ob es einzigartig ist, sagt man, könnte man annehmen, vermutete man. Die Frage lautet: Tatsächlich, oft ist es so, dass die Einzigartigkeit der digital geborenen Artefakte durch die artifizielle Form des Schutzes der Kopie gewahrt bleibt. Und das lässt sich ja in den Code implementieren. Das heißt, man hat es hier irgendwo mit einem Code zwischen legalen und technischen Restriktionen zu tun. Dann müssen wir natürlich die Frage aufwerfen, ob es eine Rolle spielt, ob das ausgewählte Objekt einzigartig oder massenproduziert ist. Wenn man diese Frage aufwirft, dann impliziert das aber, dass zeitgenössische Kunstwerke oder historische Artefakte plötzlich durchaus auch als potenzielle Ready-Mades qualifiziert werden können. Also nicht nur Industrieprodukte, sondern auch Kunstwerke könnten Ready-Mades sein. Die ersten Ready-Mades aber griffen ja die Verbrauchsgüter oder Konsumgüter auf und verliehen ihnen eine bestimmte Aura, indem sie sie als Kunst präsentierten, und sie authentifizierten sie, indem sie sie signierten. Mark Leckey, wie die Künstler in dieser Session, gehen aber einen anderen Weg. Das heißt, sie gehen aus vom Kunstwerk oder vom Kulturartefakt, multiplizieren es und ermutigen damit die Massenproduktion durch ein breiteres Publikum. Vielleicht könnten wir hier von Reverse Ready-Made sprechen. Die zweite Frage, die sich stellt im Zusammenhang mit den digitalen Ready-Mades, ist die Frage nach der digitalen Auswahl. Wir haben diese Session als Ready-Made Post-Digital bezeichnet, beziehen uns damit auf den algorithmischen Akt und auch auf Duchamps Vortrag über den kreativen Akt aus dem Jahr 1957. Hier spricht er über die Attribute eines Mediums, die, wenn man sie dem Künstler gibt, bewirken, dass ihm der Status des Bewusstseins auf der ästhetischen Ebene mit Blick auf das, was er tut und warum er es tut, entzogen werden oder geleugnet werden muss. Die dritte Frage lautet, ob es Ready-Made Blanks gibt. Das heißt, wie stellt sich das Ganze dar im Verhältnis Prozess versus Produkt? Duchamp sagte ebenfalls im Vortrag von 1957, dass der Künstler im kreativen Akt sich von der Intention über die zur Realisierung hin bewegt, und zwar durch eine Kette total subjektiver Reaktionen. Er bemüht sich um Realisierung. Das ist eine Reihe von Bemühungen, von Schmerz, von Zufriedenheit, von Verweigerung, von Entscheidungen, die nicht ganz und gar selbstbewusst getroffen werden können und dürfen, jedenfalls nicht, was die Ästhetik angeht. Man konzentriert sich also hier auf den Prozess der Produktion im Gegensatz zum Endprodukt, und das ist ein Schlüsselcharakteristikum der zeitgenössischen Kunstpraxis. Ganz oft ist es so, dass Künstler ihre Praxis eher als eine Art Intervention in einen andauernden Prozess der visuellen und materiellen Bedeutungsproduktion sehen, innerhalb derer ihr eigenes Werk unterschiedliche Formen, Versionen und Iterationen annehmen kann. Nämlich diese Entwicklung könnte also das Ready-Made auch verlagert sein von einer Art des finalen Akts im Leben eines Objekts hin zu einem möglichen Interim-Status innerhalb eines Produktionsprozesses oder in einem Prozess der Zirkulation und Remediation. Zumindest können wir diese Frage aufwerfen. Die Frage lautet dann weitergehend, ob wir heute eben nicht mehr hingehen müssen, um einen bestimmten Ready-Made-Moment der Objekte zu identifizieren, als einen vieler Zustände innerhalb eines gesamten Prozesses der Produktion, Distribution, Aneignung, Vermittlung und Ausstellung. Wir müssen hier dann natürlich auch den veränderten Status sehen, zwischen 2D und 3D, da wäre das Pissoir, das Urinal wiederum das Beispiel zwischen den unterschiedlichen digitalen und physischen Manifestationen, mit anderen Worten. Und hier spielt natürlich auch das Konzept des Postdigitalen wiederum eine Rolle und Leckey mit seinem Ansatz ebenso. Wir müssen uns aber auch befassen mit dem Status des auswählbaren Objekts, der verweist auf einen früheren Status der Produktion, also als Code oder Algorithmus. Wir müssen im Zusammenhang mit der Auswahl aber auch sehen, welchen Status das auswählbare Objekt hat mit Blick auf einen früheren Moment in der Produktion als kreativem Akt. Duchamp selber sagt, dass insgesamt der kreative Akt nicht vom Künstler alleine vollzogen wird. Der Zuschauer bringt das Werk in Kontakt mit der externen Welt durch die Entschlüsselung und Interpretation der inneren Qualifikationen und leistet damit seinen Beitrag zum kreativen Akt. Das heißt, die Partizipation des Betrachters im Akt der Selektion muss gesehen werden. Die Frage könnte aber auch lauten, dann, ob wir es, wenn wir hier von diesem Jahrhundert sprechen, viel mehr zu tun haben mit dem Jahrhundert der kundenspezifischen Massenproduktion und wie die Kunst darauf reagiert. Das heißt, die Frage stellt sich, ob eine immaterielle SDF-Datei zu einem neuen Ready-Made werden kann und das einhergehend mit der reinen Möglichkeit, dass sie gedruckt und materialisiert werden kann und ob neue kundenspezifische Anpassungstechniken das Wie in den Vordergrund stellen im Gegensatz zum Was, das heißt das Materielle und das Format und den Maßstab im Gegensatz zum Ding selbst. Und die Frage ist natürlich in diesem Zusammenhang letztlich auch immer, welche Relevanz der 3D-Scan und die Print-Technologie in diesem Zusammenhang hat. Die vierte Frage verweist eher auf einen Metakontext. Einmal sind es die Ready-Made Multiples, die Serien und die Sammlungen, also die Objekte im Plural gesehen. Hier haben wir eine Tendenz zu sehen hin zur Auswahl, zur Darstellung, zur Präsentation, zur Verteilung, zum Vertrieb von Objekten im Plural im Gegensatz zu einzelnen Einheiten. Die Singularisierung durch die Ausstellung, wie wir das bei den frühen Readymades hatten, die ja abgetrennt waren vom Marktkreislauf, um Kunst zu werden, scheint heute weniger relevant zu sein im Vergleich zu Ausstellungsserien, Gruppen und Anpassungen im Fortschritt. Und es scheint auch so zu sein, dass im Kontext der Digitalität nicht nur der Unterschied zwischen der Auswahl und dem Kopieren schwindet, sondern auch zwischen der Auswahl und dem Kuratieren. Und der letzte Punkt ist die Frage des Präsentationskontexts. In einem anderen Vortrag am Philadelphia Museum of Art sagte Duchamp 1961, dass der große Künstler von morgen in den Untergrund gehen wird, um eben nicht zur Ware zu werden. Wie entgeht man der Kommodifizierung? Das war die wichtige Frage. Ich meine, die Frage wäre heute für ihn, wie sieht es aus mit online? Da müssen wir den institutionellen Rahmen sehen. Dieser ist ja ganz wichtig. Die Readymades haben ja bereits eine ganz richtige Rolle in der Darstellung im Display gehabt. Sie erringen dadurch ja erst einmal ihren Status als Kunstwerk. Im Setting der Galerie werden sie zu Kunst und natürlich später dann auch durch die Dokumentation der entsprechenden Ausstellung. Die Frage ist, ob das Readymade dann gebunden ist an den spezifischen Kontext dieser Kunstausstellung oder ob es auch online überleben kann. Das sind die fünf Fragen, die ich stellen möchte und vielleicht kommen wir nachher noch einmal auf diese zurück in der Diskussion und vielleicht machen Sie sich Gedanken über diese fünf Fragen während der drei Vorträge, die wir jetzt hören werden. Ich freue mich, dass unsere Redner, Rednerinnen da sind. Zunächst einmal haben wir Oliver Larrick hier. Er ist ein Künstler aus Österreich. Er lebt und arbeitet in Berlin und studierte an der Universität für angewandte Künste in Wien. Sie kennen ihn vielleicht von seiner Arbeit, die viral wurde, 7087 Clip Arts. Das waren 787 Clip Arts, die er online fand, 2006. Und zusammen mit drei anderen Künstlern der UAA Wien realisierte er vwork.com, Blogposts only with artworks von 2006 bis 2012. Versions 2010 entstand 2010 und seit 2013 arbeitet er mit 3D-Scans. Matthew Plummer Fernandes wird nach ihm sprechen. Er ist ein Künstler aus Großbritannien, Kolumbien, studierte am Royal College of Art in London und arbeitet aktuell an seiner Dissertation am Goldsmiths in London. Er arbeitet seit 2010 mit 3D Prints, arbeitete in einer Reflexion zum Thema Disney Corporation 2012 am Projekt Sekomoi Messi. Venus of Google war 2013 und dann haben wir den Novice Art Blogger 2015. Das ist ein Tumblr-Bot, der Kunstwerke analysiert oder deren Reproduktion ist basiert auf Deep Learning-Algorithmen. Und dann haben wir eine Antwortende. Sie heißt Inke Arns, eine Wissenschaftlerin, sie studierte russische Literatur, Osteuropa-Studien, Politologie und Kunstgeschichte und machte ihren Doktor an der Humboldt-Universität in Berlin 2004 mit einer Dissertation zum Thema paradigmatischer Wandel in der Reflexion der Künstler, der historischen Avantgarde und die Vorstellung und Definition der Utopie in visuellen und bildenden und Medienkunstprojekten der 1980er und 90er Jahre im ehemaligen Jugoslawien und in Russland. Seit 2005 ist sie Kuratorin und künstlerische Leiterin der HMKV in Dortmund und sie schlägt die Brücke zwischen der historischen Avantgarde und der Gegenwart. Sie positioniert auch Medienkunst in eine weitere Perspektive. Ihre jüngste Ausstellung The World Without Us ist eine, in der Menschen von Maschinen ersetzt werden. Das ist die postanthropozäne Welt. Wir beginnen jetzt mit Oliver.